Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, der dich einfach patent macht. Mein Name ist Friederike Stephan und ich nehme dich auf leichte und interessante Art mit in die Welt der Patente und helfe dir, dieses Wissen direkt in deinen Arbeitsalltag zu integrieren. Vielleicht hat es dich auch schon immer mal interessiert, wie man eigentlich Patentanwalt wird und wie meine Ausbildung so abgelaufen ist, um das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen zu können, mit wem du es zu tun hast, wenn du mit einem Patentanwalt sprichst. Und wenn das der Fall ist, dann erhältst du in dieser Folge ein paar Antworten, denn heute möchte ich genau über dieses Thema sprechen. Wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, ist eine typische Reaktion auf meine Antwort: Ach ja, das ist ja cool, das klingt ja spannend, aber das Jurastudium war ja bestimmt ziemlich trocken, oder? Und daran sieht man auch schon den weit verbreitetsten Glauben rund um die Ausbildung zum Patentanwalt, nämlich, dass man Jura studiert haben muss. Aber das ist gar nicht der Fall. Wir Patentanwälte sind keine Juristen und dürfen auch nicht vor Gericht vertreten, wenn es um etwas anderes als patentanwältliche Fälle geht. Was man braucht, um Patentanwalt zu werden, sind drei Dinge. Als erstes ein naturwissenschaftlich-technisches Studium. Und ganz typische Studiengänge sind da Physik, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik. Es gibt aber auch Bauingenieure, Wirtschaftswissenschaftler oder so Exoten wie mich mit meinem Abschluss in Marine Geosciences. Als zweites braucht man ein Jahr technische Berufserfahrung und das kann man aber auch gegebenenfalls mit Praktika abdecken. Und in meinem Fall zum Beispiel bin nach dem Master noch 2 Jahre an der Uni gearbeitet, sodass ich dadurch dieses Kriterium ja sozusagen in der Tasche hatte. Als drittes macht man dann die Ausbildung zum Patentanwalt. Diese Ausbildung beinhaltet mindestens 26 Monate Ausbildung in einer Patentanwaltskanzlei und anschließend die Ausbildung bei den Patentbehörden in München, also beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Patentgericht. Man arbeitet also zunächst in Vollzeit bei einem Patentanwalt, bei dem man alles irgendwie aus der praktischen Perspektive sieht und alles aus der praktischen Perspektive her lernt. Und nebenbei studiert man dann an der Fernuniversität Hagen Recht für Patentanwälte. Und ich sage immer, dass man sich das so vorstellen kann wie ein abgespecktes Jurastudium. Also man lernt alles über BGB, HGB und so weiter, aber zum Beispiel Strafrecht ist kein Thema, weil man das einfach in dem Beruf nicht braucht. Also hier an der Stelle lernt man dann doch nochmal ein bisschen Jura, um die Grundlagen zu beherrschen. Aber es ist halt kein volles Jurastudium, wie viele Leute glauben. Während dieses Studiums muss man jeden Monat zu Hause für sich Skripte durcharbeiten und dann Einsendeaufgaben dazu abgeben und das Studium geht 2 Jahre lang und nach jedem Jahr gibt es auch eine Prüfung. Zudem muss man einmal im Monat eine Arbeitsgemeinschaft besuchen und ich habe ja in Bremen meine Ausbildung gemacht und meine Arbeitsgemeinschaft war dann in Hannover, also das war das Einzugsgebiet Nord sozusagen. Das ist ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt oder dann halt mit dem Zug. Aber die aus Hamburg hatten es noch ein bisschen schlimmer, weil da einfach noch mal ein bisschen mehr Fahrzeit dann drauf geht, weil Hamburg noch ein bisschen weiter im Norden liegt. Und in den Arbeitsgemeinschaften muss man auch Aufgaben lösen, die man dann in der nächsten Runde vorstellt und die dann besprochen werden. Aber die Themen beziehen sich hier mehr auf patentanwaltliche Fälle, also Patentrecht, Markenrecht, UWG, also das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und so weiter. Wenn man diese Ausbildungszeit dann durchlaufen hat, dann geht es ja zu den Patentbehörden nach München und das dauert nochmal so 10 Monate und in der Zeit erhält man tatsächlich auch gar kein Gehalt, wenn man nicht nebenbei noch irgendwie arbeitet. Und in der Zeit hat man Vorlesungen, man arbeitet aber auch mit einem Prüfer am Patentamt zusammen, man nimmt an Verhandlungen teil und man schreibt auch ziemlich viele Probeklausuren für die Vorbereitung zur Endprüfung. Und es gibt während der Zeit auch ein paar Mal Situationen, wo man etwas Schriftliches zu einem bestimmten Datum abgeben muss. Und dazu gibt es eine lustige Anekdote, ob die wahr ist im Endeffekt, ob die Geschichte wahr ist, weiß ich nicht. Aber es wurde mir so überliefert und ich wollte euch die gerne mal erzählen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt es einen Briefkasten. Und ist dir vielleicht bekannt, dass man bei Patentprozessen auch sehr genau auf die Wahrung von Fristen achten muss. Man kann zum Beispiel eine Patentanmeldung in diesen Briefkasten werfen, um sie einzureichen. Das war zum Beispiel früher wichtig, weil da noch keine Online-Einreichung möglich war. Faxe gab es da vielleicht, aber was ist, wenn das Gerät nicht funktioniert? Oder wenn man um Mitternacht nicht fertig war mit dem Faxen? Die Seiten der Anmeldung, die nicht bis Mitternacht beim Amt sind, gelten nämlich nicht an dem Tag eingereicht. Insofern hat man an der Stelle schon mal vielleicht ein Problem. Daher der Briefkasten, der kann dann schon mal hilfreich werden. Und wie stellt das Amt denn eigentlich sicher, dass man dann auch den richtigen Anmeldetag bekommt? Also was ist, wenn ich was um 23.50 Uhr in den Briefkasten schmeiße, wird das dann nicht erst am nächsten Tag gestempelt und erhält man dann nicht erst den Anmeldetag vom nächsten Tag? Ja, und an der Stelle hat sich das Amt was ganz Tolles ausgedacht. Also sehr innovativ an der Stelle das Deutsche Patent- und Markenamt. Hinter dem Briefkasten steht nämlich eine Box und da fällt die Post rein, sobald man was durch den Schlitz geschoben hat. Und genau um Mitternacht fährt diese Box automatisch weiter und eine neue Box schiebt sich vor diesen Schlitz. Und somit weiß das Amt ganz genau, an welchem Tag etwas eingegangen ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass während der Ausbildungszeit Fristen auch mal ab und zu gewahrt werden mussten. Und da gibt es diese Anekdote, dass die Patentanwaltskandidaten vielleicht nicht ganz rechtzeitig fertig geworden sind mit einer Sache und dann eine Person zu diesem Briefkasten gelaufen ist und die Box um Mitternacht festgehalten hat, sodass die anderen noch schnell ihre Schriftstücke in die Box werfen konnten, bevor die nächste Box sich vor den Schlitz geschoben hat um Mitternacht. Und das geht wohl heute definitiv nicht mehr, denn mittlerweile ist der Briefkasten videoüberwacht und auch zu meiner Zeit war alles schon digital, also habe ich den Briefkasten auch nie genutzt. Aber genau, diese lustige Geschichte dazu. Die Zeit in München endet dann mit einer Abschlussprüfung, die ist sowohl schriftlich als auch mündlich. Und für mich persönlich war das Schlimmste diese mündliche Prüfung. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, dass es eine Gruppenprüfung ist. Also so ist es einfach konzipiert. Das heißt, in meinem Fall saßen da vier weitere Prüflinge in meiner Gruppe mit drin in diesem Raum. Also wir waren insgesamt fünf Prüflinge. Gleichzeitig waren auch fünf Prüfer da. Und jeder dieser Prüfer hat ungefähr eine Stunde lang Fragen gestellt zu verschiedenen Themen. Also der eine hat irgendwie mehr Markenrecht gemacht, der andere mehr Patentrecht und so weiter. Die fangen dann also bei einem Prüfling an und gehen dann reihum. Und es kann manchmal sehr schnell gehen, dass man dran kommt, wenn der Vorgänger nämlich zum Beispiel die Antwort nicht weiß. Und dann muss man sich wirklich fast 5 Stunden lang ziemlich konzentrieren. Und es gibt zwar eine Mittagspause, aber wenn man dann in München in der Kantine vom Patentgericht, wo die Prüfung stattfindet, schön Knödel mit Weißwurst gegessen hat, dann kann man schon mal in ein ziemliches Mittagstief geraten. Mir persönlich würde das vielleicht nicht so passieren, weil ich bin Vegetarierin, aber trotzdem ist diese Prüfung natürlich insgesamt eine ziemliche Herausforderung. Ja, jetzt hast du einen Überblick über diese Ausbildung und genau diesen Weg bin ich auch gegangen. Das ist wohl der meistgenutzte Weg, um Patentanwalt zu werden, beziehungsweise Patentassessor, denn am Ende der Prüfung darf man sich Patentassessor nennen. Und wenn man Patentanwalt sein will, also selbstständig eine Kanzlei führen will, dann muss man einen Kanzleisitz und eine Versicherung nachweisen und man muss sich auch vereidigen lassen. Und soweit ich weiß, vor Corona fuhr man dann einfach nach München zur Patentanwaltskammer und ich sage mal so schön, aß man ein paar Nüsschen, sprach die Vereidigung und fuhr wieder nach Hause. Die Nüsschen gibt es, glaube ich, gerade nicht mehr wegen Corona, aber ja, so ungefähr ist das dann immer abgelaufen. Ich bin nicht vereidigt, weil ich in einem Unternehmen arbeite, aber das kann man halt natürlich machen, wenn man wirklich Patentanwalt sein will. Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, kann man sich tatsächlich aber auch vereidigen lassen. Dann ist man aber Syndikus-Patentanwalt. Hast du vielleicht schon mal gehört, das gilt auch für die Rechtsanwälte, die sind dann auch Syndikus-Anwälte, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten. Es gibt auch noch andere Wege, um Patentassessor zu werden oder dann halt auch Patentanwalt, nämlich wenn man 10 Jahre Berufserfahrung im Patentbereich hat und dann kann man die Prüfung auch machen, ohne dass man bei den Patentbehörden ausgebildet wurde. Es gibt momentan etwas mehr als 4.000 zugelassene Patentanwälte in Deutschland und dazu mal im Vergleich habe ich die Zahl der Rechtsanwälte rausgesucht und das sind momentan mehr als 165.000. Also man sieht schon die Relation, das ist ganz schön krass. Es gibt sehr wenige Patentanwälte im Vergleich zu den Rechtsanwälten. Genau, jetzt habe ich über den deutschen Abschluss gesprochen und vielleicht hast du schon mal gehört, dass es auch europäische Patentanwälte gibt. Das sind also Personen, die vor dem Europäischen Patentamt als Vertreter zugelassen sind. Und um europäischer Patentanwalt zu werden, muss man auch eine Prüfung ablegen und die ist rein schriftlich und besteht aus 4 Modulen, in denen man zum Beispiel einen fiktiven Prüfungsbescheid beantworten muss, einen Teil einer Patentanmeldung verfassen muss, Rechtsfragen beantworten muss und einen Angriff auf ein Patent, also einen Einspruch schreiben muss. Die Prüfung gilt als sehr schwer und ich kenne viele Personen, die sagen, dass es die schwerste Prüfung war, die sie jemals abgelegt haben. Stand heute haben es etwas mehr als 10.000 Personen weltweit diese Prüfung bestanden. Und falls dich interessiert, wie mein Weg so aussieht, kannst du nochmal die erste Folge des Podcasts anhören, also das Intro. Ich erzähle es aber nochmal trotzdem ganz kurz. Ich habe einen Master in Marine Geosciences gemacht und ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ich habe mich sehr stark auf die Geophysik spezialisiert und danach habe ich die Patentanwaltsausbildung in einer Kanzlei gemacht und war anschließend in München bei den Patentbehörden, genauso wie ich es vorhin beschrieben habe. Und nach der Abschlussprüfung habe ich dann angefangen, in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Und seitdem habe ich mich sehr mit Elektrotechnik beschäftigt und bin auch weiterhin auf diesem Gebiet tätig. Ich habe mich nicht vereidigen lassen, also bin offiziell Patentassessorin. Und nebenher habe ich auch noch die europäische Prüfung angefangen und habe bereits 3 von 4 Prüfungen bestanden. Ja, jetzt weißt du, wie das Ganze funktioniert und du weißt dann auch ein bisschen mehr vielleicht, mit wem du zu tun hast, wenn du dich mit Anwälten unterhältst. Ich freue mich jedenfalls darauf, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben und wünsche dir bis dahin eine super gute Zeit. Bis dann, deine Friederike.